Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Michael Köhler. Zahnarzt, wie sein Vater, wollte er nicht werden. Zahntechniker wurde er wider Willen. Das hat er dann aber ins Komische gedreht. Eine Auswahl an Gebissen hat er für seine Bühnenrollen modelliert. Ein alternder, zunehmend peinlicher und daher komischer Musiklehrer mit auffällig vorstehendem Gebiss. Das war der Schauspieler Peter Simonischek in seiner Filmrolle als Toni Erdmann.
Und ich glaube, ich hatte 4, 7 oder 8 solche Gebisse. Eins für Großaufnahmen, eins zum Sprechen, eines, das man schnell raus- und reinnehmen kann. Ja, und dann habe ich mich so verliebt in das Ding, dass ich jetzt am Burgtheater den neuen Goldoni, Diener zweier Herren, auch mit diesem Gebiss spiele.
Der 1946 im steirischen Graz geborene Schauspieler, das Ehrenmitglied des Wiener Burgtheaters Peter Simonischek, ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Er spielte quasi gegen das vertrauenswürdig Graumelierte seiner herrenhaften Erscheinung an. Herauskamen komische, herauskamen tragische Figuren, wie der Kurfürst in Heinrich von Kleists Friedrich von Homburg in der Regie von Andrea Breth.
Ich bin ein sehr soziales Wesen. Ich bin gern mit anderen Leuten zusammen. Es könnte ja auch umgekehrt rauskommen, ja, aber das ist es nicht. Und ich habe immer, was natürlich für einen Schauspieler eine janusköpfige Sache ist, ich habe immer die Gemeinschaft gesucht. Ich habe immer das Ensemble geliebt und ich liebe es, zusammen auf der Bühne was herzustellen. Ich bin nicht einer von den Schauspielern, die froh sind, wenn alle anderen weg sind von der Bühne und man jetzt endlich den Platz für sich hat.
Sagte Peter Simonischek. Christian Stückel, das ist der Chef des Münchner Volkstheaters, er hat 2002 mit großem Erfolg 11 Jahre lang die Neuinszenierung des Jedermann bei den Salzburger Festspielen geleitet. Über 90 Mal hat Peter Simonischek die Titelpartie gespielt. Christian Stückel habe ich gefragt, haben Sie damals Simonischek besetzt?
Ich bin damals gefragt worden von Jürgen Flimm, ob ich das Ganze übernehmen würde. Er hat gesagt, du darfst alle besetzen, nur den Jedermann und die Buhlschaft habe ich schon besetzt. Für den Jedermann den Peter Simonischek und für die Buhlschaft die Veronika Ferres. Alle anderen Rollen durfte ich selber besetzen, aber den Peter Simonischek habe ich vorher nicht gekannt. Der wurde mir eigentlich zugeteilt. Wir wurden in Indien, würde man sagen, zwangsverheiratet.
War das eine glückliche Ehe für diese 10 Jahre?
Es war total gut. Also das war, am Anfang war das natürlich alles schwierig, weil ich das Gefühl gehabt habe, dieser Stoff ist so schwierig, dieser Stoff des Jedermanns, wie geht man damit um, wie geht man gerade mit dem Ende um, wie geht man mit der Auferstehung, mit den ganzen Geschichten um. Peter Simonischek hat sich total reingeworfen, der hat auch gestritten mit mir, wir haben uns richtig heftig auseinandergesetzt und das war ziemlich gut. Also ich mochte ihn richtig gern als Darsteller, und aber auch in seiner Widerspenstigkeit und in dem, wie er sich die Rolle angeeignet hat.
Er hat gesagt, ich liebe es, zusammen was auf der Bühne herzustellen. Das ist eigentlich ein Beleg für das, was Sie gerade sagen. Er war ein Zusammenspieler, kein Alleinspieler.
Ja, also ich habe natürlich als Jedermann kennengelernt, und der Jedermann ist ja fast ein Alleinspieler auf der Bühne. Da treffen immer wieder verschiedene Figuren, die laufen ihm alle davon, und am Ende muss er das Ganze eigentlich total alleine durchstehen. Aber trotzdem hat er das gemeinsam mit den anderen gemacht. Ich habe damals aus einer Kindergruppe mit hineingenommen, aus einer Kinderblaskapelle, und da war er ganz begeistert und hat also die Kinder mit an der Hand genommen und hat die mitgezogen. Also der war schon ein Spieler, der das mochte, mit anderen gemeinsam was zu entwickeln. Der hat mir langsam jeden seiner Söhne vorgestellt. Also er war ein totaler Familienmensch. Seine Frau war eigentlich immer mit dabei. Er hat ein paar Mal, also auch bei anderen Produktionen, die ich gemeinsam mit ihm gemacht habe am Burgtheater, hat er dann auch mal zu Hause gekocht, hat diese ganze Mannschaft bekocht. Also er war schon sehr umgänglich. War man schon ganz schön der Eigenbrötler und hat schon seinen eigenen Kopf gehabt.
Ihnen liegt viel dran zu sagen, dass er eben auch ein Darsteller war, der große tragische Rollen gespielt hat. Also Shakespeare, Kleist, Goethe. Sie haben mit ihm auch produziert. Er ist ein großer Bühnenschauspieler eigentlich in erster Linie, nicht wahr?
Ja, auf jeden Fall. Also da kommt er ja her, der war ja jahrelang an der Schaubühne in Berlin, und der hat also da ganz früh mitgeprägt in der Zeit, wo Stein da droben das Mitbestimmungstheater, da hat er auch viel erzählt immer so. Ich glaube, der kam ja relativ spät nach Wien zurück, aber das war ein großer deutscher Schauspieler.
Sagt Regisseur Christian Stückel, der den Jedermann inszeniert hat in Salzburg. Burg zum Tod von Peter Simonischek. Auch für Peter Tuswaldner, den ehemaligen langjährigen Kulturchef der Salzburger Nachrichten, war Simonischek ein idealer Jedermann.
Er hat die tragische Seite der Figur gespielt Und er hat diese überbordende Lebensfreude gespielt. Er war eine starke Figur, eine starke Bühnenerscheinung.
Er hat nicht zufällig Johann Nestroy, Thomas Bernhard gespielt. In Komödien hat er gespielt. War er komisch?
Er war niemals nur die lustige Figur. Es war immer auch ein bisschen Tragik beigemischt. Es war eine sehr dominante Figur auf der Bühne. Nein, er hat die anderen schon auch zur Geltung kommen lassen, aber er war sehr, sehr stark, sehr präsent auf der Bühne. Er war eine sehr wichtige Stimme im Radio. Er hat sehr viel für das Radio gemacht.
Ein Publikumsmagnet.
Ja, das war er, zweifellos, aber nicht von der billigen Sorte. Es war immer sehr viel Anspruch dabei. Auch zum Kauzigen hin, weil dieser Erdmann-Film, den er gemacht hat, Toni Erdmann, mit dem hat er ja viel Eindruck gemacht, international auch. Da kam eine kauzige Seite von ihm ins Spiel. Uns ist er hier schon als österreichischer Schauspieler, hat er sich eingeprägt, aber doch nicht so als eine lokale Erscheinung, sondern immer darüber hinausragend, muss ich sagen.
Sagt Peter Tuss-Waldner zum Tod des Schauspielers Peter Simonischek, der im Alter von 76 Jahren gestorben ist. Die 60. Ausgabe des Berliner Theatertreffens ist zu Ende gegangen. Und vieles war neu, vieles bleibt. Ein neuer Intendant, eine neue Festivalleitung, ein neues Rahmenprogramm. Einen Schwerpunkt legte das internationale Leitungsteam bei diesem Rahmenprogramm auf Solidaritätsveranstaltungen mit Künstlern aus der Ukraine. Der Berliner Tagesspiegel sprach von der vergachten Zwergung des Festivalsprofils, weil Theater ein bisschen in ihren Augen zur Nebensache geworden ist. Welche Schlüsse lassen sich denn nun nach dem Ende des Festivals daraus ziehen? Für uns bilanziert Barbara Behrendt.
Wie man's macht, macht man's verkehrt. War die KritikerInnen-Jury in den vergangenen Jahren gescholten worden, allzu sperriges Diskurstheater ausgewählt zu haben, das am Publikumsgeschmack vorbeigeht, kommt diesmal bei der traditionellen Abschlussdiskussion der Vorwurf auf, politische Debatten nicht berücksichtigt zu haben. Was fehlt?
Jüngere Stimmen, mehr Diversität, mehr politische Aktualität. Da wir gerade in einer Zeit leben, in der uns unser Klima beschäftigt, unsere Identität beschäftigt, auch wie wir für alle Inklusion bekommen können.
So sehen es zumindest die Beobachterinnen vom Theatertreffen Block, die mit der Jury aufs Podium geladen sind. Viele der Vorwürfe lassen sich entkräften, denn zu den sage und schreibe 7 NewcomerInnen beim Theatertreffen gehören auch 3 junge Regisseurinnen. Darunter Florentina Holzinger mit ihrer radikal-feministischen Performance Ophelia's Got Talent. Und auch Felicitas Brucker will mit Ibsens Nora über Feminismus und Klassenunterschiede erzählen. Richtig ist allerdings, dass die Jury publikumsfreundliche Inszenierungen eingeladen hat. Realistisches und psychologisches Ensemblespiel, eine spektakuläre Show, eine leichte Komödie. Die Jurorin Petra Paterno.
Ich finde, dass wir so heuer eine sehr, ich sag mal, crowdpleasing oder eine sehr zugängliche Auswahl auch getroffen haben.
Philipp Stölzels 7-stündige Inszenierung Das Vermächtnis, ein Epos über das Leben schwuler Männer in New York, wurde ebenso mit Standing Ovations gefeiert wie Antur Romero Nunes Version von Shakespeares Sommernachtstraum. Aus Kritikerinnensicht gab es weniger Grund zu feiern, denn der seichte Sommernachtstraum ist eine von Nunes schlechteren Arbeiten und das serienhafte Erzählen im Vermächtnis gerät allzu verkitscht. Ausreißer nach oben, Florentina Holzingers Ophelia-Spektakel und Rieke Süskos intelligente und bildstarke Handke-Interpretation Zwischenspiel aus Wien. Matthäa Koleschnik hat ihren verstaubten Naturalismus für Gorkis Kinder der Sonne immerhin ganz bewusst gewählt. Und das Bochumer Ensemble spielt darin grandios. Zu Recht erhält Dominik Dos Reis für seine Rolle des unglücklich verliebten Tierarztes den Alfred Kerr Darstellerinnenpreis. Der Alleinjuror Edgar Selge ist hin und weg.
Das muss man so und nicht anders spielen. Warum? Weil es sich genauso anfühlt.
Dass damit ausgerechnet ein Schauspieler aus einem russischen Stück ausgezeichnet wird, ist Zufall. Doch es bleibt die Kritik, dass die Einladung des Gorki-Dramas beim Festival nicht diskutiert wird. Und zwar mit den deutschsprachigen JurorInnen und den ukrainischen KünstlerInnen, die im Rahmenprogramm jedwede russische Kultur in Europa verdammt haben. Und damit wäre auch der Hauptkritikpunkt benannt. Die neuen Leiterinnen haben kein Rahmenprogramm kuratiert, sondern ein aktivistisches, künstlerisch misslungenes Parallelfestival, das 2/3 der Veranstaltungen ausmacht, in keiner Verbindung zum Theatertreffen steht und dessen Auswahlkriterien nebulös bleiben. Der Intendant der Berliner Festspiele, Matthias Pees, nutzt sein Grußwort beim Care-Preis, um Fehler einzugestehen und gleichzeitig die osteuropäische Ausrichtung zu verteidigen.
Manches im neuen Begleitprogramm der 10 Treffen mag in diesem Jahr noch nicht richtig justiert und formatiert und positioniert und vermittelt gewesen sein und ist also verbesserungswürdig. Das sehen wir im Team vermutlich ähnlich, wie auch manche kritischen BeobachterInnen und BesucherInnen. Aber dass auch diese KollegInnen und SchauspielerInnen hier sein konnten, das war und ist eben auch ein wichtiger und notwendiger Schritt zur Konstitution einer erweiterten Gemeinschaft, einer gemeinschaftlichen Selbstbehauptung und Selbstachtung.
Bezeichnend und traurig ist allerdings, dass die Jurydiskussion am allerletzten Festivaltag die einzige Chance bietet, junge BeobachterInnen mit den JurorInnen über die Kunst ins Gespräch zu bringen. Wozu braucht es das Theatertreffen? Die Dramaturgin Maike Müller vom Internationalen Forum des Festivals.
Also jetzt auch reflektierend auf diese Runde würde ich sagen, wir brauchen es auf jeden Fall als Raum für einen Austausch.
Das Theatertreffen hat sein 60-jähriges Überleben aus genau diesem Kern heraus gesichert. 10 deutschsprachige Inszenierungen von KritikerInnen ausgewählt, die eben diesen dann in Berlin um die Ohren gehauen werden. Eine der raren Chancen im Jahr, über Theater, Kritik, Publikum und ästhetische Bewertungen öffentlich zu diskutieren. Die neue Leitung marginalisiert diesen Austausch, so wie er auch in den Feuilletons zurückgedrängt wird. Wird das Theatertreffen bald ein beliebiges, internationales, kuratiertes Festival mit ein bisschen Critics' Choice Awards am Rand? Man muss sich um die Zukunft des Theatertreffens ernstlich Sorgen machen.
Sagt Barbara Behrendt von und zum Ende des Berliner Theatertreffens. Nach der Stichwahl zum türkischen Staatspräsidenten zeigte sich Amtsinhaber und Wahlsieger Erdogan unversöhnlich und kämpferisch, drohte seinen politischen Gegnern. Bundeskanzler Scholz hat den alten und neuen Staatspräsidenten nach Berlin bereits eingeladen. Unser Kollege Ingo Arendt beobachtet die türkische Kulturszene seit langem. Er hat sich umgehört bei Kulturmacherinnen und Machern nach der Wahl. Und ihn habe ich gefragt, was sagen denn Künstlerinnen und Künstler nach der Wahl nun?
Noch 2 Tage nach der Wahl ist jetzt auf dem Twitter-Account von der türkischen Romanautorin Elif Shafak das aus 2 Hemden geformte Symbol von Kemal Kılıçdaroğlu und seiner Koalition zu sehen. Und der Satz "Liebe wird siegen". Und wer die Balkonrede von Präsident Erdogan nach seinem Sieg in Ankara verfolgt hat, der hat da eigentlich nur Hass gehört. Ich habe das Gefühl, dass die große Göttin des Gesangs in der Türkei, Sezen Aksu, der Mehrheit eigentlich aus dem Herzen gesprochen hat, als sie vor ein paar Tagen zu Protokoll gab, ich weine wie verrückt. Also das ist natürlich ein Gefühl, was man bei vielen Künstlern und Kulturschaffenden erlebt. Es gibt auch die Popdiva, die jüngste Popdiva, im Moment ein wirklicher Star in ganz Europa, Gayusu Akyol, die hat zu Protokoll gegeben, wir sind Millionen Menschen, die an universelle und zeitlose Werte wie Gleichheit, Gerechtigkeit und Liebe glauben. Überall, wo ich hingehe, werde ich diesen Kampf weiterführen. Das klingt sehr optimistisch und kampfbereit, gibt aber auch Stimmen wie Pina Örenci, die Teilnehmerin der Documenta 15, die von einem moralischen Einbruch gesprochen hat, weil es eben so viel Hassreden und so viel Gewalt gegeben hat. Und dann gibt es eben das Lager der Pragmatiker, beispielsweise die Istanbuler Avantgarde-Galeristin Azra Tüzünoğlu, die mir gesagt hat, also weißt du, ich hoffe einfach nur noch die nächsten 4 Jahre überleben zu können.
Die Regierungspartei am AKP hat großen Einfluss auf die Medien, das haben wir gehört und gelernt. Was sind Ihrer Einschätzung nach nun die Konsequenzen aus diesem Wahlsieg für die Kunst und die Kultur?
Ich persönlich glaube nicht, auch wenn jetzt alles sehr schlimm in den schlimmsten Farben gemalt wird, dass es zum ganz großen Aufräumen in der Kulturszene kommt. Bisher hat ja auch schon die Kunst und die Kultur eine erstaunliche Resilienz bewiesen in 20 Jahren Erdogan. Und eigentlich ist sie auch schon so vorsichtig geworden, dass sie für die Regierenden keine ganz große Gefahr mehr darstellt. Präsident Erdogan hat ja wenige Tage vor der Wahl noch so eine Art Eröffnungsrede in dem neuen, von Renzo Piano gebauten Museum Istanbul Modern gehalten und hat da eigentlich sehr moderat die Kultur gelobt und auf seine Erfolge bei der Rettung osmanischer Kulturgüter hingewiesen. Das sollte wohl kurz vor der Wahl die Leute noch etwas ruhig stellen. Das wurde dann vom Direktor der Regierungsbehörde des staatlichen Rundfunks gleich danach Lügen gestraft, als er gegen die Schauspielerin Merve Dista wetterte, die ja bei ihrer Dankesrede, bei ihrer vielbeachteten Dankesrede in Cannes Solidarität mit den Frauen in der Türkei versprochen hat und mit allen, die dort Widerstand leisten. Das hat natürlich Widerspruch hervorgerufen. Heute Morgen hat der ehemalige Bürgermeister von Ankara, Meli Gökçek, auch einen Tweet losgelassen, wo er bekannte Künstler wie Tarkan oder die jüngst verfolgte und verurteilte Popsängerin Gülşen ermahnt hat, legt euch nicht mit der Politik an, seid wieder Künstler, verstanden. Da hat er gesagt, das ist also jetzt die richtige Lehre aus dem Wahlsieg von seinem Chef. Man ist kein Prophet, wenn man jetzt behauptet, dass die Spielräume für die kritische Kultur in der Türkei natürlich nicht wachsen werden, sondern vermutlich alle das Land eher verlassen werden.
Das Verhältnis der EU zum NATO-Partner Türkei ist angespannt. Trotzdem, Kanzler Scholz hat dem Präsidenten gratuliert und ihn auch gleich nach Berlin eingeladen. Welche kulturelle Symbolwirkung, würden Sie sagen, geht von der Wahl insgesamt aus?
Ich glaube, dass gerade diese Symbolwirkung mehr Bedeutung hat und nicht zu unterschätzen ist, mehr Bedeutung hat als jetzt, was an konkreten Schritten möglicherweise gegen kritische Künstler unternommen wird. Erdogan hat aus meiner Sicht genau die Wahl gewonnen, die er gewinnen wollte und was er immer angekündigt hat, nämlich im symbolreichen 100. Jahr der Republikgründung hat er die Wahl gewonnen. Und die neue Türkei, die er schaffen wollte und über die sich seine Gegner, seine liberalen Gegner immer lustig gemacht haben, der ist er jetzt näher als jemals zuvor. Aus meiner Sicht muss man einfach konstatieren, dass das Kulturprojekt, also die Kulturrevolution Mustafa Kemal Atatürks, die Gründung der Türkei vor 100 Jahren im Kern ja eigentlich war, neue Sprache, neue Kleider, westliche moderne Kultur, dass die an ein vorläufiges Ende gelangt ist. Auch wenn der Präsident es immer gerne sieht, wenn er sich an seinem Schreibtisch oder an seinem Palast in Ankara vor riesigen Atatürk-Porträts ablichten lässt. Hier ist eine kulturelle Zensur.
Das sagt Ingo Arendt zur Situation türkischer Künstlerinnen und Künstler nach der Wahl. Am Wochenende der Fund in Warschau des Forum Zukunft der Kulturstadt. Seit 7 Jahren wird vom renommierten, gesellschaftspolitisch engagierten Theater, Theater Prof. Cechne, organisiert. Ging es in diesem Jahr zentral um die Situation in der Ukraine und die Folge für die osteuropäischen Länder. Für angereiste ukrainische Künstler war klar, Kultur ist in Kriegszeiten noch bedeutender als in Friedenszeiten. Der Krieg verändert, wenig überraschend, auch die Beziehungen zwischen Kulturschaffenden der Nachbarländer. Aus Warschau berichtet für uns Jan Opielka.
Faschismus, reagiere, heißt es auf einem Flyer im Foyer des Theater Powszechne. Daneben sind faschistische Symbole abgedruckt, gegen die man sich wehren solle. Das diesjährige Forum der Zukunft der Kultur indes handelte zwar nicht direkt vom Faschismus, indirekt aber doch. Eines der Kernthemen war, wie können kulturelle Einrichtungen und Kulturschaffende neue Formen und Praktiken des Widerstands gegen Autoritarismus gestalten? Theaterdirektor und Organisator des Forums, Paweł Wysak, sieht dabei die mittelosteuropäischen EU-Länder, Polen, Tschechien, die Slowakei, die baltischen Staaten, Ungarn, Rumänien, in einer besonderen Rolle. Die Theater etwa hätten hier stets politisch mehr Einfluss gehabt und auch sonst hätten diese Länder eine andere Identität als Westeuropa.
Die Situation des Krieges in der Ukraine und die Situation unserer Beziehungen zu Russland hat uns jetzt gezeigt, inwiefern wir tatsächlich etwas andere Länder sind. Länder, die womöglich etwas mehr über diese aktuellen Entwicklungen wissen, auch über Putin. Denn das, was geschehen ist, der Krieg, war und ist für uns in gewisser Weise offensichtlich, für viele Deutsche etwa hingegen ein Schock. Daher haben wir bei der Planung darüber nachgedacht, wie die Länder unserer Region, die offenbar viel verbindet, etwas Neues für ganz Europa anbieten können.
Zu dieser Region Europas zählt Wysak freilich auch Weißrussland und die Ukraine, aus der ein Großteil der geladenen Teilnehmenden kam. Diese Kulturschaffenden sind, das machten die vielen Panels deutlich, glaubwürdige BotschafterInnen ihres Landes, denn sie kämpfen für ihr Land und seine Kultur. Alona Karawaj etwa ist Kulturmanagerin und Bildungsexpertin im westukrainischen Ivano-Frankivsk. Gemeinsam mit 10 anderen Kulturschaffenden hat sie 2014 ein Residenzhaus für ukrainische KünstlerInnen gegründet. Sie organisiert auch Workshops für Jugendliche ihrer Stadt sowie junge Binnenflüchtlinge. Der Austausch mit mittelosteuropäischen Ländern, sagt sie, habe seit Kriegsausbruch zugenommen.
Die Zusammenarbeit mit ausländischen Institutionen ist intensiver und besser geworden. In den letzten 1,5 Jahren habe ich auch viele neue Kolleginnen und Kollegen getroffen, mit denen wir neue Projekte angefangen haben. Und ich glaube, das Interesse liegt an beiden Seiten, weil es ist super wichtig für mich dann auch kennenzulernen, wie die Kolleginnen in anderen Ländern arbeiten, dass man sich einfach so aufmerksamer hinschaut, so was man macht.
Diese Aufmerksamkeit für die Ukraine hat aber auch Schattenseiten. Weißrussische Kulturschaffende haben nun einen etwas schwierigeren Stand. Zwar werden etwa in Warschau auch sie unterstützt, doch es gibt auch Berichte etwa von einigen Festivals in Polen, die Kulturschaffende aus Weißrussland nun nicht zulassen würden, weil sie aus dem Co-Aggressorland kämen. Die weißrussische Kulturmanagerin Lena Kancewicz arbeitet in Warschau, doch sie differenziert.
Staatliche Institutionen in Polen, aber auch NGOs und Menschen auf der persönlichen Ebene, sie alle verstehen sehr gut und tief unsere Situation in Weißrussland. Daher würde ich sagen, dass mögliche Restriktionen eher von der höheren Ebene der EU kommen, die oft Fördermittelgeber ist. Hier in Polen wissen die Menschen, was in Weißrussland passiert und dass Personen, die von dort geflüchtet oder migriert sind, keine Unterstützer des Minsker Regimes sind.
Das Warschauer Forum, das mit einem Theaterstück abschloss, machte auch klar, der Krieg stellt Arbeit und Selbstverständnis von Kulturschaffenden auf den Kopf. Der ukrainische Schauspieler Artem Manuilov etwa organisiert im Theater Powszechne Schauspielworkshops für mehr als 30 ukrainische Flüchtlinge im Rentenalter. Und Filmemacher Sascha Protea verteilt seit Monaten gezielt Spenden an psychisch Kranke in der Zentralukraine. Hilfe für Menschen, die schwer zu erreichen seien, sagt er, das sei heute Kunst.
Aus Warschau berichtete Jan Opielka. Die Kulturmeldungen, die hier noch fehlen, die hat heute für uns Mascha Drost.
Mit einer feierlichen Zeremonie wurden heute in Stuttgart die sterblichen Überreste von Vorfahren der Maori und Moriori an Neuseeland zurückgegeben. Die menschlichen Schädel und ein zeremonielles Essbesteck waren Teil der Sammlungen des Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart und des Lindenmuseums. Silke Arning.
Mit der Rückgabe mehrerer Schädel bekennt sich das Land Baden-Württemberg zu seiner historischen Verantwortung für die koloniale Vergangenheit Deutschlands. Die sterblichen Überreste von Maori und Moriori sind auf unterschiedlichen Wegen in die Sammlungen des Landes gelangt. Hintergrund war eine rassistisch motivierte, inhumane Forschung, die Menschen aufgrund ihrer Schädelform in unterschiedliche Kategorien einsortierte. Das neuseeländische Nationalmuseum hatte sich im Herbst letzten Jahres mit der Bitte um Rückführung der Human Remains an die Landesregierung gewandt.
Silke Arning aus Stuttgart. Die nicaraguanische Dichterin und Romanautorin Gioconda Belli ist mit dem Reina-Sofia-Preis für Poesie ausgezeichnet worden. Die für ihre feministische und erotische Literatur bekannte Belli gehört zu den bekanntesten Autorinnen Lateinamerikas. Sie könne nicht glücklicher sein, als diesen Lyrikpreis gewonnen zu haben, schrieb die Autorin bei Twitter. Sie widme den Preis ihrem Heimatland Nicaragua. Belli lebt in Spanien. Die autoritäre Regierung von Präsident Daniel Ortega hat ihr die Staatsbürgerschaft entzogen. Ricardo Riviero, Direktor der Universität von Salamanca, die den Preis vergibt, begründete die Vergabe an Belli neben der Qualität ihrer Literatur damit, dass sie für Werte wie Menschenwürde und den Kampf gegen Tyrannei eintrete. Musikfestivals werden teurer. Wegen steigender Kosten haben viele Veranstalter die Ticketpreise zum Teil kräftig angehoben. Um etwa 30% könnten die Ticketpreise durchschnittlich gestiegen sein, schätzt Stefan Benn vom Kulturverband Live-Initiative Nordrhein-Westfalen. Eine genaue Übersicht gäbe es aber noch nicht. Die Veranstalter sehen sich derzeit mit einer Reihe zusätzlicher Kosten konfrontiert. Darunter sind höhere Löhne für Techniker, Sicherheitsdienst und Gastronomiepersonal. Und das waren die Kulturmeldungen.
zusammengetragen von Mascha Drost. Diese Ausgabe von Kultur heute endet langsam. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Ich weise Sie auf die nachfolgenden Sendungen hin. Die Nachrichten hören Sie erst, dann die Informationen am Abend. Da geht es unter anderem um den Heizungsstreit, aber noch einmal um die Wahl in der Türkei. Ihnen einen guten Abend.